Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Klug, politisch, kritisch, lustig, schnell, manchmal auch böse, aber nie langweilig. Das ist Florian Schröder, Kabarettist, Comedian, Messerschaffer, Beobachter, Talkshow-Gast, Gastgeber, kurzum Entertainer der Extraklasse. Aktuell außerdem gnadenloser Jahresrückblicker und in Zukunft Glückserklärer oder Versteher oder egal, wir sind jedenfalls glücklich, lieber Florian, dass du hier bist.
Vielen Dank für
Florian Schröder, schön. Du, wir sind auf der Zielgeraden, ne, des alten Jahres.
Ja.
Würdest du sagen, kann man jetzt ja schon so ein bisschen beurteilen, Daumen hoch oder Daumen runter für 24?
Fantastisch. Also ich bin sehr begeistert.
Als Mensch oder als Kabarettist?
Kann man das unterscheiden? Ich weiß es gar nicht genau. Beruflich bin ich sehr begeistert. Also was will ich mehr? US-Wahl mit einem Ausgang, mit dem keiner gerechnet hat. Ampel in Deutschland am Ende, Taylor Swift in Deutschland, Fußball-EM für die Deutschen in die Binsen gegangen. Das ist natürlich so, dass man am Ende des Jahres sagt, da gucke ich doch gerne drauf zurück, weil es einen hohen Entertainment-Faktor hat.
Ja, und die Themen liegen irgendwie quasi auf der Straße. Ne? Du musst eigentlich gar nichts mehr machen, weil die Wirklichkeit schreibt sich ja von selbst in dein Drehbuch.
Da muss ich kurz widersprechen, auch wenn ich es ungern tue. Das ist ein großer Irrtum, nur weil die Themen auf der Straße... Also es gibt in der Satire den schönen Satz, Pointen, die auf der Straße liegen, sollte man dort liegen lassen. Und das ist meistens besser so. Also nur weil das Material schön ist, heißt das nicht, dass es nicht zu bearbeiten ist. Sondern gerade weil vieles natürlich selbstverständlich scheint oder so scheint, als könnte es jeder machen, muss man dann doch versuchen, irgendwie auf ein Reflexionsniveau, wie Robert Habeck sagen würde, zu kommen oder auf ein Pointe-Niveau, das dann auch wieder eine Originalität hat.
Die Forscherin, die 3 Tage verletzt in einer Höhle in Italien lag, die ist gerettet worden. Mehr als 150 Einsatzkräfte waren allerdings vonnöten. Sei Dank, Sarah Markus.
Die letzten Meter einer spektakulären Rettungsaktion, die fast 80 Stunden gedauert hat. Fest auf der Trage verschnürt wurde Ottavia Piana Zentimeter für Zentimeter aus der Höhle bei Bergamo Richtung Erdoberfläche transportiert. Die Aktion hat selbst den erfahrenen Höhlenrettern alles abverlangt. Denn wegen Verletzungen am Kopf, im Gesicht und mehreren Knochenbrüchen konnte die italienische Höhlenforscherin nur waagerecht transportiert werden. Um exakt 2.59 Uhr war Ottavia Piana wieder unter freiem Himmel. Es ist alles gut gelaufen. Je länger es gedauert hat, desto müder war sie. Desto mehr hat sie gelitten. Aber sie hat dann gespürt, dass der Ausgang nicht mehr weit ist. Wir haben es geschafft. Die erfahrene Höhlenforscherin war vergangenen Samstag mit einem Forscherteam in einem noch unbekannten Teil der Höhle unterwegs, verlor den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Inzwischen wird die 32-Jährige in einem Krankenhaus in Bergamo behandelt. Laut italienischen Medien will Ottavia Piana nie wieder eine Höhle betreten.
Schönes Weihnachtswunder. Wir haben ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Sie. Kabarettist Florian Schröder ist zu Gast und Andreas Moll öffnet schon mal das Türchen und macht Lust auf mehr.
Cooler Stil, kluger Kopf. Kabarettist Florian Schröder kann alles und alle.
Christian Lindner, der jetzt noch mehr so spricht, als seien Mensch und Maschine in ihm der Mensch gewordenen Maschine zusammengewachsen.
Seine Parodien meisterhaft.
Karl Lauterbach, wird es schlimmer?
Wir haben das herausgefunden, also dass das Problem in der Pandemie nicht die Viren sind. Das Problem in der Pandemie sind die Menschen.
Der studierte Philosoph liefert die besten Pointen zu Politik, Zeitgeist, Weltgeschehen. Da war ja in diesem Jahr so einiges los.
Wenn man Putin klatscht wie AfD und BSW seine Stimme gibt, dann muss man leider damit klarkommen, dass man sich vorhalten lassen muss, dass man vielleicht keinen Bock hat auf Freiheit. Wladimir Putin ist kein böser Mensch. Okay, Frau Wagner, ich würde gerne mit Ihnen über die Landtagswahlen sprechen. Wladimir Putin ist kein böser Mensch.
Schröder darf alles. Also Schluss jetzt 2024. Der Jahresrückblick mit Kabarettist Florian Schröder.
Nee, nicht Schluss jetzt, wir fangen erst mal an. Aber das, was wir gerade gesehen haben, lieben die Leute ja. Ne? Also erst mal das witzige Programm, kluge Gedanken, aber dann auch immer wieder die Parodien. Hast du selbst so eine Lieblingsfigur von denen, die du parodierst?
Nee, also Lieblingsfiguren sind eigentlich immer die aktuell sind. Und die relativ schnell drauf zu haben, das macht schon Spaß. Also so Figuren jetzt wie Lindner oder Habeck, das ist schon sehr schön. Und natürlich jetzt auch ganz groß im Kommen Friedrich Merz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da sieht es hier aber anders aus, Frau Schneider. Das müssen Sie schon mal wissen. Nicht, dass Sie hier falschen Illusionen anheimfallen. Was auch immer Sie, wohin Sie auch immer fallen.
Den machst du sehr gut.
Ja, müssen Sie aufpassen.
Auch die Gestik.
Ja, man kann auch als Merz mal ein bisschen aggressiver werden. Und das macht ja Freude.
Wie lange stehst du vorm Spiegel, bis du ihn so drauf hast?
Spiegel wäre der Tod. Nie Spiegel, nie. Sondern man muss die Figur. Und jetzt sage ich es Habeck-esk, Sie müssen sie fühlen, die Figur. Und das muss man wirklich. Also man muss sich das angucken, möglichst viel sehen, viel lesen, viel mitkriegen. Und dann die Figur wirklich in den eigenen Körper aufnehmen, damit man zu dieser Person wird. Und nur dann kann es die Magie entfalten, um die es dann am Ende des Tages geht.
Wie leicht oder schwer ist der Merz? Weil den wirst du eventuell, wenn er Kanzler werden sollte, nach Umfragen jetzt öfter machen müssen.
Ja, den habe ich schon relativ lange drauf. Ich habe schon einen Champagner aufgemacht, als er Parteivorsitzender wurde, nach, ich glaube, 23 Anläufen. Man hat ihn ja am Ende Chef werden lassen, einfach weil man gesagt hat, komm, lass ihn jetzt, komm. Er tritt noch 5-mal an, wir können nicht so viele Parteitage machen, bis er mal Chef ist. Jetzt machen wir es einfach. Und da habe ich schon gewusst, das ist super, einfach weil er diese Art hat. Nicht wahr? Und das ist so dieses 20. Jahrhundert-Spirit. Ne? So dieses, ich komme jetzt und wenn ich da bin, dann gehen alle aus dem Raum. Ne?
Aber er merkt von unten nach oben gucken immer so.
Dass, ne? Er merkt aber nicht, dass sie seinetwegen aus dem Raum gehen. Und das ist dann, verstehen Sie das, Frau Schneider? Sie verstehen das nicht. Ich erzähle das Frau Tietjen, die reagiert hier anders. Verdammt nochmal.
Die würde sich jetzt kaputt lachen. Aber weil du sagst, Champagnerkorken knallen lassen. Ich meine, sowieso Ampel aus muss doch für dich irgendwie so, dass du dachtest, der größte anzunehmende Glücksfall.
Das ist ein schönes Wort. Ja, das war auch so. Also das war ja ein bisschen vorhersehbar, weil man immer wieder hörte, dass die FDP das platzen lassen will. Aber dass es dann so läuft, das hätte ja keiner erwartet. Nee. Also auch mit diesen Vorbereitungen, D-Day und so. Und auch diese wunderschönen Ausreden von Lindner. Ich habe jetzt den Unterschied gelernt zwischen, ich habe von nichts gewusst und ich hatte keine Kenntnis davon. Und ich hatte keine Kenntnis davon heißt, wenn ich jetzt dem neuen Lindner-Vokabular folgen darf, heißt, wahrscheinlich hat es das alles gegeben und wahrscheinlich wusste ich es auch, aber ich darf es nicht sagen, dass ich es wusste, weil Wissen war es ja nicht. Es war ja nur keine Kenntnis haben. Also hatte ich keine Kenntnis. Hieß, es hat mir keiner gesagt. Was natürlich nicht besonders überzeugend ist in einer Partei, die man fast schon autokratisch nach sich ausgerichtet hat.
6. November war der D-Day der Ampel.
Ja.
Da ist das Ganze auseinandergeflogen. Erst kam ja dann der Kanzler vor die Kamera und dann Lindner hinterher. Habeck tröppelte dann noch so ein bisschen hinterher. Aber die beiden, die schauen wir uns nochmal an.
Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Mit einem so fahrlässigen Umgang mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hätte ich meinen Amtseid verletzt. Das wusste der noch amtierende Bundeskanzler. Dies dennoch ultimativ von mir zu verlangen, war der vorsätzliche Bruch der Koalition.
Ja, da haben die beiden sich mal schön einen eingeschenkt. Was meinst du, woran ist es gescheitert?
Naja, es ist natürlich schon daran gescheitert, dass die FDP den Grund gesucht hat, um aus der Koalition zu gehen. Und da muss man ja mal sagen, das ist ja okay. Also Koalitionen müssen ja nicht ewig halten. Wir sind zwar in Deutschland verwöhnt, dass das immer bis zum Ende der Amtszeit auch hält, aber da gibt es ja keine Notwendigkeit. Und man muss auch nicht verurteilen, dass einer der drei Partner in dem Moment sagt, das läuft hier nicht so, wie wir das wollen. Und wenn die FDP Selbstmord aus Angst vor dem Tod begehen will, darf sie das gerne tun. So, das Schwierige war ja nur, dass es nicht mit offenem Visier gespielt war und dann zu behaupten, ich habe meinen Amtseid verletzt, was ja nicht stimmt, das ist dann eben eine problematische Situation. Und daran ist es, glaube ich, gescheitert. Und es ist auch daran gescheitert, dass Olaf Scholz sich einfach hat auf der Nase rumtanzen lassen, viel zu lange offenbar, und dann am Ende sagt, immer wieder habe ich es gemacht und immer wieder, ich war so gut. Das ist natürlich auch nicht besonders staatsmännisch.
Ja, und jetzt merkt man, jetzt lassen sie so richtig die Wut raus und den Ärger. Und im Bundestag werden mittlerweile Debatten geführt, wo du denkst, wow, das ist mal echt ein Schlagabtausch. Das hätten sich vorher nicht getraut. Teilweise fast, ich will nicht sagen unter der Gürtellinie, aber schon harter Tobak, harte Bandagen. Wie findest du das, die neue Debattenkultur?
Naja, prinzipiell ist es ja so, dass man sich häufig beschwert, auch zu Recht, dass in diesem politischen Leben im Grunde kein Leben ist. Also alle tragen da ihre auswendig gelernten Sätze vor, keiner geht ein Risiko ein, keiner formuliert frei. Aus Angst davor, es droht der nächste Shitstorm. Und jetzt ist mal ein bisschen Leben in der Bude, dann ist es auch wieder nicht recht. Ich finde das völlig okay und finde das auch völlig legitim. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass Olaf Scholz immer noch die alte Platte abspielt, dass die sittliche Reife des Herrn Lindner fehlt, und wie gemein er ist, wo man dann denkt, ja, das sind jetzt auch alle Pointen drüber gemacht, jetzt lass dir mal was Neues einfallen. Und es wirkt eben sehr beleidigt. Und das Problem ist, dass Scholz offenbar nicht verstanden hat, dass die Vertrauensfrage der Moment gewesen wäre, den Staatsmann zu geben, der er offensichtlich nicht ist. Sondern er hat es als Wahlkampfveranstaltung missverstanden. Und wenn man sich die Vertrauensfrage von Gerhard Schröder 2005 anguckt, und man kann von Schröder halten, was man will, aber da muss man sagen, das hatte wirklich Staatsmannqualitäten. Der hat da eine große Rede gehalten und hat diesen Moment auch gewürdigt. Und das hat Scholz nicht geschafft. Und stattdessen hatte man so das Gefühl, er gibt sich so ein Battle mit Fritze Merz. Wer ist jetzt der schlechtere Oppositionsführer und wer macht die schlechteren Witze? Und das fand ich dann ein bisschen schade.
Wir können ja noch mal reinhören und reinschauen.
Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife. Wer in eine Regierung eintritt...
Sie sind das Gesicht der Wirtschaftskrise in Deutschland. Sie sind das Gesicht der Wirtschaftskrise unseres Landes.
Alle Soldatinnen und alle Soldaten, alle Unternehmerinnen und Unternehmer, gut hingehört, die Vorschläge der Union sind nicht gegenfinanziert. Sie können das alles vergessen. Glauben Sie ihnen kein Wort.
Fritze Merz erzählt gern Tünkram.
Ich will zunächst einmal sagen, ich verbitte mir das, dass der Herr Bundeskanzler mich in dieser Art und Weise ihr persönlich bezeichnet und angreift.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Strukturkrise unserer Wirtschaft lange bis in dieses Jahr hinein geleugnet.
Deutschland braucht einen Neuanfang, Freiheit und ein freies Unternehmertum statt Klimasozialismus.
Das ist ja noch fast noch inhaltlich, was Sie gerade gesagt hat, während die anderen,
erstaunlich,
die anderen so richtig gegeneinander gerasselt sind. Was machst du damit, wenn du sowas siehst als Kabarettist? Also schreibst du sofort mit und Stichworte und denkst, das nutze ich?
Nein, ich lasse das wirken und dann schlafe ich drüber und dann geht's los. Also es ist häufig gut, das erstmal sich setzen zu lassen. Also diese Twitter-X-Schnelligkeit, permanent alles im Live-Kommentar zu machen, das bringt nichts. Weil wenn ich dann auf die Bühne gehe, wenn ich die Show spiele in den Häusern, in den Hallen, in den Theatern, dann ist der Anspruch ja schon, etwas zu sagen, was entweder noch nicht oder noch nicht allzu oft gesagt ist. Und dafür hilft es, ein bisschen nachzudenken und nicht immer gleich den ersten Witz rauszujagen. Also nehmen wir jetzt dieses Beispiel von Olaf Scholz, sehr gescholten worden da mit dem Tünkram und Fritze Merz. Das wäre ja zum Beispiel, und das erkläre ich dann auch, das wäre ja als, sagen wir mal, als kleine Wahlkampf, als kleine Wahlkampf-Hassrede sozusagen ganz charmant gewesen, wenn er es nicht mit diesem beleidigten, tödlichen Ernst vorgetragen hätte, sondern wenn er mal ein bisschen Selbstironie mit reingebracht hätte. Denn die Frage von Christian Sievers war ja, es wird kolportiert, dass sie entweder nichts sagen oder die Welt belehren oder so lange schweigen auf den Gipfeln. Wenn er das selbstironisch eingebunden hätte und gesagt hätte, ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich schweige, aber, oder irgendwie gezeigt hätte, dass auch er fehlerhaft ist. Und das gilt ja auch für die Rede während der Vertrauensfrage. Sich an der Stelle durchlässig zu machen und zu sagen, ja, das Ding ist auch meinetwegen gescheitert und nicht nur zu sagen, alle anderen hatten keine sittliche Reife, aber ich bin eigentlich der Größte für euch und ich werde es auch immer sein. Das macht es dann eben unglaubwürdig und das wird ihm dann auch zu Recht um die Ohren gehauen, weil dann ist es auch, hat es auch keine Leichtigkeit mehr und auch keinen Spaßfaktor mehr.
Politisch eine ziemliche Bescherung, was wir da alles zu sehen kriegen und was die Koalition momentan bietet oder geboten hat. So richtig Weihnachtsstimmung kommt da nicht auf. Und eine Weihnachtsfeier sieht auch anders aus, zumindest bei den Frauen, die Georg Beinlich in Holzminden getroffen hat. Sie feiern nämlich dieses Jahr sowas, wie die Politik in Berlin ja eigentlich auch aufführen könnte, weil es unterirdisch ist.
Weihnachtsfeier mal ganz anders. Statt Christstollen gibt es hier nur Bergwerksstollen im Escape Room Holzminden. Wer wieder raus will, muss Rätsel lösen, Schlüssel finden, durch enge Stollen robben. Und Staub schlucken. Helm, Knieschoner und das bergmännische Arschleder stellt der Veranstalter. Der Bergwerksstollen, ein ehemaliger Lagerschuppen, liebevoll umgebaut in eine unterirdische Abenteuerwelt. Die sechs Wagemutigen heute gehören zum Ladies Circle Höxter Holzminden.
Wir sind hier 17 aktive Ladies vor Ort und wir engagieren uns für gemeinnützige Projekte hier regional, aber auch national und international.
Zuletzt organisierten sie Weihnachtspakete für die Ukraine. Die fiktive Aufgabe heute: ein Komet rast auf die Erde zu. Aufhalten kann ihn nur eine Rakete. Um die zu starten, müssen sie viele verschlossene Türen öffnen.
Wir haben noch genau 53 Minuten und 38 Sekunden. Also
hätten Sie gerne einen Kuhfuß zur Hand?
Bisher ging es ohne. Also bisher mussten wir nichts aufbrechen oder zerstören. Also mehr den Kopf einsetzen, dann funktioniert es.
Nur Platzangst darf jetzt nicht aufkommen.
Ich kenne die Mädels und ich weiß, dass keine von den Mädels Platzangst hat. Das haben wir vorher schon abgeklärt, von daher. Die eine schüttelt gerade, also dann wäre das eine Eigenschaft, die ich noch nicht kenne. Aber also im Grunde genommen sollte man hier theoretisch ohne Angstzustände wieder rauskommen.
Zur Not greift Markus Ludewig von den Schattenspringern ein. Die Teamtrainer betreiben den Stollen. Im Gegensatz zu vielen Weihnachtsfeiern gibt es hier Notausgänge.
Die Leute können eigentlich sehr nah immer direkt rausgehen. Dann sind sie ja aus der eigentlichen Szenerie raus und sind in dieser großen Halle. Dann ist meistens das Problem mit Platzangst schon erledigt.
Viele Firmen kommen vor Weihnachten. Der Chef sollte dann nicht bestimmen, wo es lang geht.
Das ist ja kontraproduktiv. Und interessanterweise ist es ja so, dass die Kompetenz der Leute nicht der Hierarchie aus der Arbeit entspricht, die sie dann haben, wenn sie zum Beispiel hier im Escape Room Probleme lösen. Aber es ist natürlich für so Gruppen ganz schwer, den Geschäftsführer, der letztendlich das Ganze auch finanziert, hier als Indianer mit durchzuschleppen und dem zu sagen, heute bist du mal nicht der Häuptling.
Tanja Bansch, die Präsidentin des Ladies Circle, geht nur zufällig als Erste in den Raketenkontrollraum. Die Schlüssel hierfür haben alle gemeinsam gefunden.
Hier zählt das Teamwork, also ohne dass alle hier zusammenarbeiten und auf Augenhöhe funktioniert das Ganze nicht. Von daher, ich glaube, wir haben jetzt gerade bewiesen, dass wir es ganz gut hingekriegt haben. Und von daher die Empfehlung auch an andere Teams, das gerne mal auszuprobieren, weil das macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, wie gesagt, man braucht keinen Alkohol dafür.
3, 2, 1.
Und so gelingt der Raketenstart und damit nichts weniger als die Rettung der Erde. Da lässt sich Weihnachten gut feiern.
Weihnachtsfeier im Escape Room, auch speziell, ne? Schon mal gemacht? Du warst schon mal in einem Escape Room?
Nee, keine Ahnung. Das klingt ein bisschen endzeitlich, so ja, apokalyptisch. Oder? Ja, jetzt gehen wir Weihnachten im Escape Room. So, die letzten Tage der Menschheit sind angebrochen.
Bist du eher so klassisch Weihnachten? Wie feierst du Weihnachten?
In meinem eigenen Escape Room, ja, mit mir selbst.
Nein, ganz nein, alleine.
Nein, aber ganz ruhig und wirklich völlig unspektakulär.
Lecker essen, Geschenke, ja, ohne
genau.
Geschenke.
Mit Geschenken.
Immerhin.
Ja,
also ein bisschen Stress ist noch.
Genau, also es ist immer so organisiert, ich kriege Geschenke und ich sage dann, ihr kriegt auch irgendwann welche.
Ja, genau, oder Gutscheine ist auch immer schön.
Genau.
Liebe schenken und Zeit, so, ja. Verabreden.
Genau, mein Geschenk ist, dass ich da bin.
Ja, das ist doch der schönste Satz. Weil du nämlich wirklich viel nicht da bist. Du bist jetzt ja schon die ganze Zeit auf Tour und geht auch weiter. Also bist, ja. Ich habe gesehen, 31. in diesem Jahr, letztes Programm. Und dann jetzt gleich am 3. wieder in Lübeck, du bist nämlich dann im Norden.
Richtig. Genau, ich habe mit Anfang, die ersten zwei Januarwochen komplett im Norden, im Lübeck, in der Muck bin ich, in Bremen, im Pier 2, worauf ich mich sehr freue, Hildesheim, im Audimax, Neumünster, Theater in der Stadthalle.
Hamburg.
Also Hamburg, Gleishalle so gut wie ausverkauft, Hannover, Theater am Elgi. Also ich fahre durch den ganzen Norden. Ich bin ja auch, und das ist jetzt keine Schleimerei, ich bin ja wirklich Norden-Fan. Ne? Ich bin ja auch so
was machst du denn dann in Berlin?
Ja, ne? Das ist die Frage. Aber ich bin ja auch Sommer gerne auf den Nordseeinseln und so. Ich finde es ja wirklich, schön hier. Fahre hier immer gerne rum.
Das freut uns. Ja. Und das können wir auch gut verstehen, warum das so ist.
Ja, ne?
Gibt es eigentlich so einen Lieblingsgag deines Publikums, wo du weißt, wenn ich das mache oder wenn ich die Parodie bringe oder das erzähle, dann habe ich sie?
Ja, es gibt jedes Jahr so ein paar, die natürlich wirklich sehr schön sind und erfolgreich. Teilweise ist ja auch das Schöne an Stellen, wo man gar nicht damit rechnet. In der Pressekonferenz zum Beispiel, als Merz Kanzlerkandidat wurde, hat ja Söder das eröffnet und gesagt, sie hätten sich geeinigt und Friedrich Merz macht's, sagt er da. Und der nächste Satz ist, ich bin Feinde mit. Und da sieht man schon, dass er alles andere als Feinde mit ist, sondern dass er sich denkt, verdammt nochmal, warum dieses Sack? Und man kann es kaum verbergen. Und dann sage ich aber danach, was ist das eigentlich für eine Formulierung? Also wenn ich der Chef einer konservativen Partei bin, dann sollte ich doch die deutsche Sprache beherrschen. Und dann müsste ich eigentlich wissen, dass die Formulierung ich bin fein damit im Deutschen nichts verloren hat. Das kommt aus dem Englischen, I'm fine with that. Das ist genau wie macht Sinn. Das sind solche Begriffsbildungen, die sind eine absolute Hölle. Das ist im Englischen okay, aber nicht im Deutschen. Hier ergibt etwas Sinn oder es hat gar keinen Sinn. Es hat für mich auch noch Sinn. Und dann sage ich, also wenn ich konservativ bin, erst die deutsche Sprache lernen und dann reden. Und da bin ich jetzt mal konservativ und rege mich darüber auf. Und das freut die Leute dann immer. Und damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, weil es ist so spontan entstanden, mich über diese blöde Formulierung aufzuregen.
Ja, ich glaube, Merz, Söder, da wirst du noch einiges mit zu tun haben die nächste Zeit, weil die beiden stellen sich ja gerade so als die neue Boygroup, das neue Dreamteam vor. Ne? Jetzt hat das Wahlprogramm wirklich mal Union zusammen gestern vorgestellt. Da passt kein Blatt zwischen die beiden, oder?
Ja, Quatsch.
Kein grünes auf jeden Fall.
Ja, genau, das auf keinen Fall. Für mich sind die beiden die neuen Modern Talking. Man weiß aber nicht, wer ist Bohlen, wer ist anders. Und ich glaube, sie hassen sich letztlich genauso sehr. Also da ist gar keine Sympathie. Das ist jetzt, im Grunde bestimmt ja Söder schon jetzt die Agenda. Im Grunde hat er ja Merz schon vorgeschrieben, dass er kein Schwarz-Grün machen darf, egal ob er will oder nicht.
Ja, er rudert ja auch schon zurück, der Merz.
Ja, natürlich, klar. Also Söder hat ja gesagt, ich bin Feinde mit. Also er unterstützt ihn jetzt, aber unterstützen heißt natürlich permanent aus München dagegen schießen, vorschreiben, das machst nicht. Und dass Söder jetzt einen Wechsel vorgenommen hat, ist klar, er will jetzt Minister werden. Das hat man gesehen an diesem wirklich unfassbar peinlichen Kniefall da in Warschau,
Er
den Willy Brandt geben wollte.
Der war schlimm.
Oh Junge, und dann friss doch deine Bockwürste und lass diesen Quatsch weg. Ne? Also viele sagten ja auch, bisher hat er Döner immer gegessen, hat sich als Dönergott inszeniert, immer sich mit Döner fotografiert und Döner-Videos gemacht. Und da sagten ja schon viele, super, alles besser, als wenn er Politik macht. Und das gilt mittlerweile auch für Kniefälle.
Ja, also ich glaube, wie du sagst, er wird eine Rolle spielen. Was meinst du, für welches Ministerium interessiert er sich? Wo sieht er sich?
Er sieht sich, glaube ich, in einem Superministerium. Ich glaube, er will Dinge zusammenlegen, die nichts miteinander zu tun haben, um dann nichts davon zu beherrschen. Also ich kann mir vorstellen, er will Wirtschaft machen, sowas wie Wirtschaftsministerium. Klima schmeißt er raus, ihm scheißegal. Dann holt er noch was anderes rein, was er nicht kann. Digitalisierung, fusioniert das noch mit dem Gesundheitsministerium, holt das Verkehrsministerium dazu. Da saßen eh immer CSU-Leute und dann macht er da, sowas stellt er sich wahrscheinlich vor, irgendwas, was nicht geht.
Und wenn wir doch Schwarz-Rot irgendwie kriegen würden, meinst du, dann macht Scholz den Vize?
Auf gar keinen Fall.
Oder unser Pistorius?
Nein, das würde er nicht machen. Dann kommt die große Stunde von Boris.
Und
dann,
der bereitet sich vor?
Der bereitet sich vor und versucht, nie wieder mit Armin Laschet fotografiert zu werden und verwechselt zu werden. Wenn er das erreicht, ist schon die halbe Miete. Aber das Schöne ist ja, er macht ja Wehrpflicht leid. Ja. Hat er ja gesagt, wir müssen jetzt wieder. Und er hat ja dann gesagt, er möchte jetzt die Menschen, die jungen Leute dazu kriegen, die jungen Männer, genau genommen, möchte dazu kriegen, Wehrdienst zu leisten. Und er hat dann gesagt, ja, und man möchte es attraktiv machen. Die sollen dann auch den Führerschein machen können. Und ich dachte, in welchem Jahr lebt er denn? Also wenn 18-Jährige heute was brauchen, dann ist es bezahlbarer Wohnraum. Können wir sagen, wohnen im Panzer. Oder man könnte sagen, wir bereiten auf den Bachelor vor, je nach Qualifikation, auf den für die Uni oder den für RTL. Und das sind Angebote.
Ja, ich meine, das ist ja das große Thema der Linken. Aber lass uns mal über die Rechten sprechen. Alice Weidel, Kanzlergattin, Kandidatin, wollte ich sagen. Auch eine besondere Figur natürlich. Und die regt sich im Moment ganz doll auf. Fernsehduell hast du ja mitgekriegt. ARD, ZDF haben vorgeschlagen, CDU, SPD. Und jetzt sagen natürlich Habeck und AfD, wie wir auch. Und die hat schon ihre Anwälte schon in Positur gebracht. Was meinst du? Also so, welche Chancen hat sie?
Ich hoffe keine. Mhm. Ich glaube auch, dass sie keine Chance hat. Aber das Frappierende ist ja, wenn man sich das mal europaweit anguckt, Alice Weidel, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, da muss ich einfach sagen, wenn wir dafür diesen Feminismus hinter uns haben, dann hätten wir uns das auch sparen können. Überall Frauen, die jetzt die rechten Parteien anführen, die Rechtsextremen, muss man sagen, ist ein Unterschied. Und ich wünsche ihr allen Misserfolg.
Ja, das ist unglaublich, jetzt wo du es sagst, dass wirklich alles Frauen sind.
Alles Frauen, das ist doch entsetzlich. Ne? Also das ist ja mal als fortschrittliche Bewegung gestartet. Ne? Und es gibt übrigens noch eine Parallele dazu, nämlich, dass der Begriff der Freiheit heute ausschließlich von Rechten und Rechtsextremen in den Mund genommen wird. Und da reicht tatsächlich eine Linie von Söder. Also ich will keine Verbote, was er ja immer sagt. Also ich will meinen Döner essen, ich bin gegen Fleischessverbote, was ja keiner verbieten will. Und dann Lindner, Raserei muss erlaubt sein, Porsche fahren und so. Das ist ja so eine Schrumpfform von Freiheit. Das führt aber bis hin zu Elon Musks Begriff von Meinungsfreiheit, der ja auch eigentlich nur meint, die Freiheit von Rassismus, also beziehungsweise Freiheit für Rassismus. Denn wenn man sich X anguckt, das ist ja eine rechte Kloake geworden. Das heißt, Freiheit war mal ein Begriff, der von progressiven, von fortschrittlichen Leuten kam. Die haben ihn vernachlässigt und heute haben die Rechten und Rechtsextremen ihn für sich vereinnahmt und gesagt, hey, wenn ihr Freiheit wollt, kommt ihr zu uns. Aber sie wollen natürlich das Gegenteil. Sie wollen ja die Freiheit abschaffen. Sie wollen ja ein hochautoritäres System, in dem Freiheit nur noch für die gilt, die so rassistisch sind wie Sie.
Ja, und damit erreichen Sie leider viele Menschen mit dem Begriff von Freiheit, den Sie gerade so propagieren. Aber jetzt mal Schluss mit dem Elend. Wir schauen uns passend zu deinem neuen Programm an, was glücklich macht. Und das ist das Mit statt des Gegeneinanders, das Verbundensein statt des Zerrissensein. Und was im Großen derzeit offensichtlich nicht gelingt, klappt im Kleinen schon ziemlich gut. Ein Hamburger Projekt macht Hoffnung.
Bitte schön.
Lubomir Sentrop, genannt Johnny, geht heute kostenlos auf Tour. Mit Albos Hosseini, seinem ehrenamtlichen Fahrer. Mit der Seniorenrikscha will der Verein Convenit Kulturen und Generationen verbinden.
Ich bin Albus, ich komme aus dem Iran und seit ungefähr 18 Monaten bin ich mit meiner Frau nach Deutschland gekommen.
Du sprichst aber schon sehr gut Deutsch, ne?
Danke schön.
Gut ab, ja.
Vielen Dank.
Ich komme aus Slowakei.
Oh, super.
Damals, 1968, wie Russen bei uns einmarschiert haben, haben die Satz gemacht, ne? Also abgehauen. Ne?
Johnny will auf seinen alten Kiez nach St. Pauli. Dort hat er mal in einer WG gelebt, für 25 Mark Monatsmiete. Damals, 1969.
Das war früher mein Stammlokal hier. Da haben wir schon Bierchen getrunken. Ja, yeah, in dem Haus hier. Stopp mal. Das war eine WG. Da war mit 8 Mann war man da. Die haben alle in Freihafen gearbeitet. Mhm. Die haben immer mitgenommen zum Arbeit. Mhm. Weil ich konnte nicht Deutsch reden.
Yeah.
Da sagt Johnny, komm, wir nehmen dich mit.
Er möchte gerne Architekt werden, verrät Albus. Johnny wünscht ihm Glück, so wie er es im Leben hatte, und lotst den jungen Iraner zum Laden seiner verstorbenen Frau.
Das ist die große Freiheit. Warst du schon da?
Nein.
Immer noch nicht?
Nein.
Oh, wow, was Zeit, du. Hier, dieses rote Haus. Das war die ehemalige Blockhütte. Seit 1937. In der Familie. Hier, guck mal, da steht schon wieder die Beatles.
Ja. Yeah.
In der Kultkneipe hat Johnny 20 Jahre lang gearbeitet. Albos staunt. Im Iran sind Alkohol und Tanz tabu. Zeit für eine kleine Pause und ein ehrliches Gespräch.
Ich bin nicht glücklich im Pflegeheim.
Ich bin auch nicht glücklich, weil ich meine Eltern seit 2 Jahren nicht gesehen habe. Ja, und für mich ist es sehr schwer.
Können deine Eltern nicht herkommen?
Nein.
Wollen
erlauben, naja, nicht dürfen.
42 Jahre und 2 Welten liegen zwischen den beiden Migranten. Sie sind froh, dass sie einander getroffen haben und verabreden sich gerade zum Kuchenbacken.
Ja.
Ich habe keine Familie und
warum?
Können wir.
Ich habe auch keine Familie.
Ja,
ja nicht hier. Also. Können wir was zusammen unternehmen?
Ja.
No.
Weihnachten ist gerettet.
Und da habe ich auch gearbeitet. Ich habe Essen ausgetragen von dem Restaurant im Puff. Weißt du, was Puff ist, ne?
Nein.
Eine slowakisch-iranische Freundschaft, geschmiedet in Hamburg. Der Senioren-Rikscha sei Dank.
Das ist ja, hier kann man bleiben jetzt.
Ja.
Paar Stunden.
Ja,
ne?
Ja.
Sehr schönes Projekt, sehr berührend. Und da sieht man wieder, was glücklich macht, ist so dieses Miteinander. Ne? Einfach mal den anderen sehen, Zeit schenken und miteinander sein. Und darum geht es ja auch in deinem Programm, ums Glücklichsein oder ums Glücklichwerden oder um den Anspruch, glücklich sein zu dürfen und zu wollen. Wie kommst du auf das Thema Glück jetzt?
Naja, weil ich mich gefragt habe, was könnte ein Anschlussthema sein? Im letzten Programm habe ich ja viel über das Böse geredet. Und mir fällt eben seit langer Zeit schon auf, und darüber wollte ich eben schon lange mal sprechen, dass Glück ja keine Möglichkeit ist und auch nicht ein Moment von Erfüllung, sondern geradezu ein Zwang. Also wer nicht glücklich ist, hat was falsch gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Glück sind ja eigentlich sehr wenige einzelne Momente, von denen man im Nachhinein sagt, da war ich glücklich. Ne? Man hört ja selten jemanden sagen, jetzt bin ich glücklich, sondern man sagt, das ist jetzt aber schön, oh, ich fühle mich gerade wohl. Und im Nachhinein stellt man fest, oh, da war ich glücklich. Und das heißt, ich habe mich mal gefragt, was ist dieser Glückszwang? Woher kommt das? Was sagt das über uns aus? Was ist Glück eigentlich wirklich? Und gäbe es nicht vielleicht einen Zustand, der uns glücklicher macht, in dem wir gar nicht mehr glücklich sein wollen, weil es dann vielleicht von alleine entstehen kann? Und damit beschäftige ich mich, also mit der Frage, woher kommt das, was ist Glück eigentlich, wann ist es da, wann ist es nicht da und ist es vielleicht nicht auch oft unnötig und ist es nicht vielleicht auch, wie so viele andere Ressourcen, endlich. Deswegen heißt das Programm, das dann Ende März in Berlin Premiere hat, mit dem ich dann auf Tour bin, auch endlich glücklich, weil es auch darum geht, die Grenzen dessen zu zeigen.
Bei den vielen Fragen hast du denn auch Antworten gefunden schon?
Ja, natürlich. Es gibt Antworten, aber ich werde den Teufel tun, dir verraten.
Na, dann sag doch mal, was dieses Glück, dieser Anspruch auf Glück oder immer glücklich zu sein, von dem du sagst, ist schon wie ein Zwang. Kann man sich den erfüllen, diesen Wunsch, wenn man sich optimiert, wenn man alles Mögliche dafür tut, wenn man, weiß nicht, genug Kohle hat, um nach sonst wo zu fliegen, wenn man Familie hat, wenn man all das hat? Oder was braucht man zum Glücklichsein?
Naja, es gibt ja die Studien, die ja tatsächlich sehr aufschlussreich sind, dass natürlich Geld bis zu einem gewissen Punkt nicht unbedingt glücklich macht, aber, und jetzt kommt ein entscheidendes Wort, das viel wichtiger ist als Glück, zufrieden macht, weil man gewisse Möglichkeiten hat. Aber es gibt ja auch in denselben Studien die Analyse, dass ab einer gewissen Menge an Geld die Menschen gar nicht mehr glücklicher werden. Also Menschen, die dann Millionen oder gar Milliarden haben, sind ja oft gar nicht wesentlich glücklicher, sondern das geht dann gar nicht mehr weiter, weil die haben dann andere Probleme, die haben andere Fragen, die haben andere Dinge, die sie sich dann stellen. Und deswegen ist Geld zum Beispiel eine Ressource, die, was Glück angeht, massiv überschätzt wird. Mhm. Also,
wenn man das Existenzminimum erreicht hat, also
ja,
wenn man
oder,
sich nicht um,
ja,
und sich wie kann Sorgen ich meine Miete und mein Essen bezahlen muss.
Genau, das ist natürlich ein Level, wo es dann oft leider, was viel zu viele Menschen betrifft und was natürlich dann wirklich ein Level ist, wo man sagen muss, da ist es schwer, von Glück zu sprechen. Aber oft sind ja Menschen, die dann auch sehr wenig haben, sehr glücklich. Also eine Reduktion zum Beispiel kann ja auch sehr, sehr glücklich machen, wenn man weiß, okay, worauf kommt es mir an im Leben? Ich brauche gar nicht viel oder ich kann vieles von dem weglassen, was für andere ganz wichtig ist. Dann sind ja viele Menschen dann damit auch gerade zufrieden. Das heißt, der erste Schritt ist, von so einer normativen Vorstellung wegzukommen, was Glück denn dann sein muss. Oder von so Bildern des Glücks. Das ist eigentlich das Schlimmste, wie es zu sein hat, an dem sich dann alle messen.
Und durch soziale Medien natürlich diese Vergleichbarkeit, dass du immer denkst, anderen geht's besser, andere haben mehr, andere sind schöner. Das ist natürlich leicht, da unglücklich zu werden. Ne?
Richtig. Und der Vergleich ist sowieso das Teufelszeug der Gegenwart. Ne? Also der permanente Vergleich mit anderen, der fast immer dafür sorgt, dass man unzufrieden oder unglücklicher wird, weil man natürlich gefühlt immer schlechter abschneidet, obwohl das oft gar nicht der Fall ist, weil Glück eben viel individueller ist, aber man misst sich dann an denen, die angeblich mehr haben und denen man ja auch nur unterstellt, dass sie darin glücklicher sind. Und ich glaube, dass wir müssen viel weniger vergleichen. Also es gibt von Nietzsche den schönen Satz, der Vergleich ist das Merkmal schwacher Augen. Er neigt zur Gleichmacherei, das heißt, oder er bringt zur Gleichmacherei, das heißt, man sieht nicht mehr das Individuelle und nicht mehr das Einzelne, was eben sich jedem Vergleich entzieht. Denn das Schöne am Menschen ist ja, dass man ihn mit einem anderen eigentlich nicht vergleichen kann, sondern wenn man genau hinguckt, wenn man Augen hat für das Besondere, wird man an jedem etwas sehen, was der oder diejenige hat, was aber kein anderer Mensch so hat. Aber andere haben andere Eigenschaften.
Das ist wie beim kleinen Prinzen, ne? Wenn man sieht, dass die Rose, auf die man sich die ganze Zeit gekümmert hat, eigentlich die schönste ist. Aber wir haben mal auf der Straße gefragt, Glück und vor allem immer glücklich sein, geht das überhaupt?
Wenn man einen permanenten Glückszustand hat, dann merkt man ja gar nicht mehr, dass man Glück hat. Also von daher, glaube ich, braucht es auch die Unglücksphasen, damit man sich wieder freuen kann auf die glücklichen Zeiten. Ja.
Also dauerhaft Glück, da glaube ich nicht dran, aber dauerhaft Freude oder Heiterkeit, da glaube ich auf jeden Fall dran. Und Spaß, glaube ich, auch dran.
Das ist nicht normal, dauerhaft glücklich zu sein. Das gibt es ja gar nicht. So wie die ganze Umwelt ist, kann man nicht dauerhaft glücklich sein. Ne?
Glücklich sein ist erstrebenswert, würde ich auf jeden Fall sagen. Dauerhaft wahrscheinlich auch, aber unrealistisch und das ist auch kein großes Problem.
Man fühlt Glück nur, wenn man auch die Tiefen mal erlebt hat.
Was glänzt, ist für den Augenblick geboren. So ist es halt.
Also zumindest das Streben danach ist vielleicht ganz gut, aber es wird kein Dauerzustand. Das Leben kommt dazwischen.
Ja, da das ist ein super Satz. Das ja. Leben kommt dazwischen. Das patentiere ich mir für ein Buch, wenn es irgendwann mal erscheint. Ja. Oder? Glaub, das Leben kommt immer dazwischen.
Das ist so ein schöner, ist das nicht sogar, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, weil ich bin nicht ganz sicher, von John Lennon. Also ja? Life is what happens while you're busy making other plans. Also während du ganz viele Pläne machst, ist das Leben das, was dir dazwischen kommt und was es dann eben eigentlich ausmacht. Also sozusagen das Ungeplante, die Zwischenräume, damit, womit du nicht rechnest. Und es ist ja häufig so, dass man auf das eigene Leben guckt und sagt, die wertvollsten, schönsten Dinge sind eigentlich in dem Moment entstanden, in denen ich nicht damit gerechnet habe, dass mir das begegnen würde, was mir dann begegnet ist.
Und du hast gehört und gesehen, dass die Hanseaten recht bescheiden sind. Die erwarten gar nicht, dass sie immer glücklich sind, sondern sagen, nee, eigentlich ist Glück so wie die Belohnung fürs Unglück so ungefähr. Ne? Also wie ich immer sage, die schönste Entspannung ist die Belohnung für die Spannung. Ja. Also nur immer nichts zu tun haben oder nur immer glücklich sein, ist ja auch nicht die Lösung.
Nein, das ist ja, ne, wenn du dir vorstellst, du müsstest immer die ganze Zeit schnell rennen und joggen und laufen. Das geht ja nur, das kannst du ja nur und das kannst du ja auch nur wertschätzen, wenn du zwischendurch die Pausen hast, die Regenerationspausen und dir eben auch etwas gönnst oder das tust, was sich dem entzieht.
Also du hast keine Pause, das habe ich schon gesehen bei deinem Tourplan. Also wie gesagt, es geht jetzt Ende des Jahres noch bis zum 31. Dann die ersten drei Wochen bist du im Norden unterwegs. 25, was sind die Themen? Wir haben vorhin über die Top 10 oder des vergangenen Jahres oder des diesjährigen Jahres gesprochen. Was sind erwartungsgemäß die Themen des nächsten Jahres? Was meinst du?
Naja, die zweite Präsidentschaft von Donald Trump wird uns sicher sehr beschäftigen, in die eine oder eher in die andere Richtung. Also das wird sehr spannend, natürlich auch international, was passiert mit der Ukraine, wie wird er sich verhalten, wie autoritär wird er auftreten, wie sehr wird, und das ist ja dann die ernsthafte Frage, wie sehr und wie lange wird Amerika dann noch ein freiheitliches Land sein? Und das, wenn man sieht, mit welch einer Familiendynastie er plant, das Land zu bestücken, wenn man sich anguckt, was seine Pläne sind, wenn man sich das Horrorkabinett anguckt, dann muss man natürlich schon sagen, wir müssen hoffen, dass dieser 6. November nicht ein symbolischer Tag ist, wo die Ampel auseinanderbricht, also im alten Europa, so ein Versuch, nach den Gesetzen des 20. Jahrhunderts Kompromisse zu schließen, sich einig zu werden, sich zu streiten. Und gleichzeitig am gleichen Tag kommt der autoritärste Herrscher in diesem riesigen Land zum zweiten Mal an die Macht. Und jetzt kann ja keiner mehr sagen, wir wussten nicht, was kommt. Jetzt ist es ja eine Entscheidung, dass sie was anderes wollen.
Vielleicht haben wir Glück und er macht wahr, was er ja auch so großspurig versprochen hat. I make peace with Putin. Ja. Und der Ukraine-Krieg kommt zum Ende.
Ja, das sagt er ja immer. Ne? Aber zu welchem Preis? Ne? Und wie lange sich ein angegriffenes Land wehrt, ist ja die Entscheidung des angegriffenen Landes. Das finde ich immer den entscheidenden Gedanken, wenn Leute sagen, wir machen jetzt hier Frieden und wir machen Deals oder sagen, wir müssen jetzt ganz schnell Friedensverhandlungen führen. Natürlich wünschen wir uns alle Frieden, aber es ist das angegriffene Land, das alleine zu entscheiden hat, wie lange es kämpfen will und wie lange es sich selbst verteidigen will. Das haben wir nicht vorzuschreiben.
Ja, und gilt auch für den Nahen Osten, wo wir auch der Konflikt ja noch und der Krieg wirklich aktuell sind. Mit welchem Gefühl gehst du ins neue Jahr?
Mit einem gespannten Gefühl. Also ich will mich nicht so in so eine Pessimismusfalle selbst laufen lassen. Weil ich immer finde, das grassiert viel zu sehr. Also diese Untergangsstimmung, jetzt geht alles zu Ende und alles ist so schlimm wie nie, das halte ich auch für falsch und ich glaube, das bringt auch nichts. Es ist sicher eine sehr herausfordernde Phase insgesamt auf der ganzen Welt. Und es ist sicher eine Phase, in der es sehr viele, sehr gefährliche Krisen gibt, die man auch ernst nehmen muss. Aber ich gucke trotzdem mit einer gewissen Heiterkeit, hat jemand vorhin im Einspieler gesagt, nach vorne.
Und du hast ja auch die Neuwahlen vor dir, wie alle, die auch wieder eine Menge Themen bieten. Florian, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir jetzt schon mal einfach schöne Weihnachten und ein tolles neues Jahr. Auch wenn es eins ist, wo bestimmt viel auch nicht so gut laufen wird. Aber trotzdem, wir bleiben optimistisch. Und morgen kommen die Kollegen von Eat, Read, Sleep. Da freuen wir uns besonders drauf, wenn wir mitkriegen, wofür sich das Lesen lohnt. Also, morgen wieder bei uns, jetzt im Landesprogramm. Tschüss, danke.